Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof.
Kein Herumwitzeln.
Hallo, Walter.
Das ist ein sehr ernstes Thema.
Stimmt, es ist ein sehr ernstes Thema.
Ja, also wie geht es dir, Martin?
Ich überlege gerade, was ich machen soll.
Okay.
Ja, mir geht es gut. Und was ist mit dir?
Die Bibel sagt, niemand ist gut.
Mir geht es gut. Ich bin nicht gut, aber mir geht es gut.
Dir geht's gut, prima. Nun gut, Martin. Wirst du dich niederwerfen? Wir beten, dass wir uns nicht fügen oder niederwerfen.
Genau. Dann tun wir es. Unser himmlischer Vater, wir brauchen dich ganz besonders in diesen Tagen und wir bitten dich, dass du uns jetzt durch dieses Gespräch hindurchhilfst. Bitte erleuchte wie immer unseren Verstand und halte auch den Feind fern. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Unser Bild im Hintergrund ist ein bisschen provokativ. Aber leider gründet es sich auf die Realität.
Ja.
Wenn dem nicht so wäre und es einfach ausgedacht wäre, wäre das eine Sache. Doch es gründet sich auf die Realität. Und der Symbolismus spricht für sich. Es ist interessant, dass wir in diesem Bild eine goldene Statue haben, die eine Realität ist. Und wir haben Paula White, die, sagen wir einmal, den charismatischen Arm der evangelikalen Welt repräsentiert. Und das ist eine so vollkommene Erfüllung von Offenbarung Kapitel 13, worin gerade der falsche Prophet derjenige ist, der diesem System Flügel verleihen wird und Babylon erheben wird.
Ja.
Wohin bringen sie diese Frau in einem Eva? Sie bringen sie ins Land Sinea.
Ja.
Und das ist eine der Frauen, die das tun. Prophetisch gesehen ist das wirklich eine faszinierende Geschichte. Und es ist nicht nur die Statue, die golden ist, Martin. Alles ist golden.
Schau, Trump ist regelrecht besessen von Gold. Man kann sich einfach seine Reden anhören, das goldene Zeitalter, die goldene Karte, um in die USA zu kommen, das goldene Trump-Smartphone, die goldene Statue, einfach alles. Sogar
seine Residenz ist buchstäblich von oben bis unten golden. Der neue Ballsaal ist von oben bis unten golden.
Sogar das Weiße Haus hat jetzt überall goldene Verzierungen.
Und es gibt einen goldenen Adler.
Am Podium, wo sie sprechen.
Und wir steuern auf das goldene Zeitalter zu. Alles ist golden, stimmt's?
Und welches Reich wurde mit Gold in Verbindung gebracht?
Ja.
Babylon.
Werfen wir doch einfach einen Blick darauf, Martin. Also die Frage lautet, wirst du dich niederwerfen? Und müssen wir uns erneut einer höheren Autorität weihen, bevor wir uns niederwerfen? Daniel Kapitel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Denkst du, dass es einen Grund gab, warum es 60 Ellen waren?
Wahrscheinlich. Was für ein?
3 Steigen. Eine Steige sind 20, also ergeben 3 Steigen 60.
Aha, okay.
Und es waren 6 Ellen breit, also haben wir hier 666.
Wow.
Und er stellte es in der Provinz Babel auf.
Yes.
Und dann musste sich natürlich jeder niederbeugen. Denn Nebukadnezar war überzeugt, dass sein Reich auf ewig Bestand haben würde. Nun, wer errichtete außer Nebukadnezar dieses Reich? War das nicht der König hinter dem König?
Ja. Der Drache.
Und ist er nicht der wahre König von Babylon und die anderen sind seine Stellvertreter?
Ja, das ist richtig.
Also er sagte, dass es ewig Bestand haben würde. Und wenn man zur Offenbarung geht, ist es ziemlich eindeutig, dass Babylon bis zum Ende bedeutend bleiben würde, stimmt's? Also, was war Babylon? Es war ein religiös-politisches System. In der Zeit von Belsasar gab es Nabonides. Er hatte gewissermaßen die Leitung der religiösen Seite und der andere leitete.
Die Regierung?
Ja, die Regierung und die säkulare Seite. Und beide regierten miteinander das Land. Es war also eine Vereinigung von Kirche und Staat. Und was brachte das Fass dann zum Überlaufen? Dass die Dinge, die Gott geweiht waren, für ihre Absichten zweckentfremdet wurden. Er trank aus den goldenen Gefäßen und verwendete die Menora, den Leuchter, um seine Party zu beleuchten. Und das bedeutete das Ende für Babylon. Ja, Belsasar starb noch in jener Nacht. Es ist interessant, dass seine Knie schlotterten und aneinander schlugen, als die Schrift an der Wand erschien. Interessant, wie das formuliert ist. Wie dem auch sei, Nebukadnezar hatte gesagt, dass er dieses Standbild von Kopf bis Fuß aus Gold machen wollte. Das ganze Ding war aus Gold. Denn sein Reich würde für alle Ewigkeit bestehen und nicht durch Silber, Bronze, Eisen und Ton ersetzt werden. Und er ließ alle davor niederfallen. Daniel 3, Vers 5. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zithern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, solltet ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Jeder musste also dieses System anbeten. Wenn man zu Offenbarung 13 springt, beten sie das Tier an und sie beten den Drachen an.
Ja.
Also die Macht hinter dem Tier und das Tier selbst, den römischen Katholizismus. Sie errichten also den römischen Katholizismus und wie Zacharja es beschrieb, gab es diesen Standard der Gerechtigkeit und er wurde emporgehoben. Diesen Maßstab der Moralität. Er wird emporgehoben und er wird die Welt regieren. Und man muss sich vor ihm niederwerfen.
Vor ihrer Moralität.
Ja, vor ihrer Moralität.
Nicht die Moralität der Bibel.
Nein, nein, im Gegenteil, ihre päpstliche Moralität. Das heißt, sie benutzen die Gefäße des Herrn und missbrauchen das Licht des Herrn und errichten dieses Bild. Es ist einfach faszinierend, dass all diese Symbolik vorhanden sein sollte. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist.
Du sagst gerade etwas, was mich zum Nachdenken anregt. Dieses Verwenden der Gefäße. Sie missbrauchen auch das Wort dabei.
Sie wenden das Wort ebenfalls falsch an, was das Licht der Welt ist. Sie missbrauchen also den Leuchter. Denn der König verwendete es dafür, seine Party zu beleuchten. Und sie trinken dabei aus dem Kelch, dem goldenen Kelch in ihrer Hand, was der Kelch ihrer Hurerei ist. Anders gesagt, ihre falschen Lehren, die sie verbreitet. Also durch diese falschen Lehren hat sie die Welt betrunken gemacht. Ob wir da jetzt von der Moral, dem Intellekt oder der Religion sprechen. Sie wissen nicht, ob sie kommen oder gehen, weil sie das Wort Gottes vernachlässigt haben und es mit einem Leuchter ersetzt haben, den sie für ihre Zwecke missbrauchen.
Ja.
Das heißt, sie verdrehen Gottes Wort für ihre Zwecke und sie verdrehen den Kelch in Gottes Hand und legen ihn in die Hände der Hure Babylon.
Ja,
genau das tun sie.
Die letzte Folge, die wir zu den zwei Einladungen zur Hochzeit machten. Nun, im Grunde tun sie genau das.
Zu einer anderen Hochzeit.
Sie laden zu diesem babylonischen Fest.
Okay, wie nennt die Bibel das?
Des Belsazars ein.
Okay, wie nennt die Bibel das? Ist das nicht das Festmahl der Vögel? Das ist der falsche Heilige Geist. Es ist interessant, dass man Paula White hat, die niederfällt, welche ein falscher Vogel ist.
Ein falscher Geist. Also da spielt sich vor unseren Augen in diesem Weltszenario vier Typologie ab.
Richtig. Und um dieses Bild aufzurichten, müssen sie einen falschen Kontrast schaffen. Also auf der einen Seite hat man Pastoren, die dafür verurteilt und bestraft werden, dass sie in der Nähe des Northern Ireland Hospitals Bibelverse predigen, sodass die Leute schließlich sagen werden, genug damit. Und dann sagen sie, gehen wir doch zur Bibel zurück, aber sie gehen nicht zurück zur Bibel, sie gehen zurück zu Babylon, weil sie eher die päpstliche anstatt der biblischen Moralität akzeptieren werden. Ist das nicht traurig?
Das ist so traurig, wirklich traurig.
Das ist eine klassische hegelsche Dialektik und keiner der Akteure weiß wirklich, was da vor sich geht.
Nein.
Also ein Pastor im Ruhestand wurde dafür verurteilt und bestraft, in der Nähe des Northern Ireland Hospitals einen Bibelvers zu predigen. Würdest du zustimmen, dass die christliche Welt schließlich sagen wird, jetzt reicht's?
Ich denke, sie sind kurz davor. Man sieht es tatsächlich gerade in Amerika.
Ja.
Der Rest in Europa stemmt sich noch ziemlich gegen das Christliche.
Aber sogar Amerika stemmt sich dagegen.
Ja, noch. Aber in dieser Phase kommen wir, wie ich glaube, an die Stelle, an der das Pendel fast schon umgeschwungen ist.
Ja.
Sie werden den Widerstand überrennen.
In den USA noch in einem gewissen Maß und in Europa hängen sie immer noch in ihren Woken-Theorien nach, stimmt's? Interessanterweise gab es in den USA diese Frau, die sich in ihrem Fitnessstudio darüber beschwerte, dass ein Mann in der Umkleide für Frauen war. Und sie wurde aus dem Fitnessstudio geworfen.
Aha.
Denn nach den Vorschriften war sie transphobisch und sie sollte nicht transphobisch sein. Und die Leute haben davon die Nase voll, stimmt's?
Das ist eben das Problem. Ich denke vor allem an unterschiedlichen Orten, wie den eher demokratisch geführten Bundesstaaten. Doch schließlich werden die Leute, die Konservativen, davon die Nase voll haben und es wird überrannt werden.
Also das ist eine klassische hegelsche Dialektik.
Weil die andere Seite ebenfalls falsch liegt.
Ja, aber ich denke, dass sie in Wirklichkeit wissen, dass sie falsch liegen. Das ist ein Spiel, viele wissen es und andere nicht. Sie trinken einfach den Wein und wanken von Text zu Text. Natürlich war ich wegen des Urteils tief betrübt, sagte Clive Johnson, Fox News Digital. Mit 78 Jahren hätte ich mir nie vorgestellt, ich würde für das Verkündigen des christlichen Evangeliums einen Gerichtssaal mit einer Verurteilung verlassen. Aber abgesehen von den persönlichen Auswirkungen ist mein vorrangiges Anliegen, was das über den Zustand fundamentaler Freiheitsrechte in unserer Nation aussagt. Der 28-jährige Rentner argumentierte folgendermaßen: Verurteilt man jemanden dafür, dass er einen der bekanntesten Abschnitte der Bibel öffentlich verkündigt, schafft einen beunruhigenden Präzedenzfall für die religiöse Freiheit und Redefreiheit im Vereinigten Königreich. Also hier hat man das Pendel noch auf dieser Seite hängen. Und sobald dieses Pendel einmal schwingt, wird es vorbei sein.
Das wird es bald.
Also Amerika wird den Anfang machen und der Rest wird folgen. Und die religiöse Welt wird auf diesen Zug aufspringen und sagen, jetzt reicht's, heben wir doch die Frau im Eva empor. Bringen wir sie nach Babylon und machen wir sie doch zum Standard der Moralität und treten wir doch das Wort Gottes mit Füßen. Ja, treten wir es mit Füßen.
Aber die Leute werden es nicht so sehen.
Nein, besonders wenn man den Verstand mit allen Arten von Musik benebelt.
Man wird es nicht sehen, dass man in Wirklichkeit das Wort mit Füßen tritt.
Richtig, versetzen wir sie doch in einen veränderten Bewusstseinszustand, sodass sie nicht einmal zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Martin, das ist nicht nur in Großbritannien so, sondern in Finnland und in vielen anderen Orten, wie diese Frau in Amerika, die aus dem Fitnessstudio geworfen wurde. Okay, es war nicht die Regierung, die sie hinauswarf, sondern ein Privatunternehmen. Aber all diese Dinge tragen dazu bei. Schauen wir doch, was hier in Finnland passierte.
In Finnland wurde eine christliche Politikerin für ein Verbrechen verurteilt, wegen ihrer veröffentlichten Ansichten zu biblischer Ehe und Sexualethik. Der oberste Gerichtshof des Landes befand die Parlamentarierin Päivi Räsänen wegen eines Flugblatts, das sie vor 22 Jahren geschrieben hatte, der Hassrede schuldig. Mit einer Entscheidung von 3-2 bestätigte das Gericht das Urteil gegen Räsänen und einen lutherischen Bischof dafür, dass sie, Zitat, der Öffentlichkeit einen Text auch weiterhin zugänglich machen, der eine Gruppe beleidigt. Für den Tweet eines Bibelverses über die Ehe im Jahre 2019 wurde Räsänen vom Gericht einstimmig freigesprochen. Räsänen erklärte, dass sie vielleicht den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen werde. Bei einer Pressekonferenz nach dem Urteilsspruch sagte sie, dass ihr Fall die Frage aufwirft, ob es in Finnland immer noch Redefreiheit gibt.
Dieser Fall ging nie nur um mich. Es ging immer darum, ob Finnland ein Land bleiben wird, worin die Menschen gemäß ihrem Gewissen frei reden, schreiben und leben dürfen, ohne Furcht oder strafrechtliche Verfolgung.
Wir sehen gerade diese Situation in Finnland. Wie lässt sich das mit dem vergleichen, was in anderen benachbarten europäischen Nationen vorgeht?
Es ist sehr ähnlich. Nehmen wir beispielsweise England, wo das Christentum die Staatsreligion ist und Christen, bibelgläubige Christen, Bürger zweiter Klasse sind und vor Gericht gezerrt werden und Probleme bekommen, wenn sie sich etwas wie Pride oder einigen linken Bewegungen widersetzen, die unbiblisch sind. In einer christlichen Nation, in der über dem König gebetet wird und wo der Monarch mit Öl gesalbt wird, sind Christen Bürger zweiter Klasse. Man sieht es in Deutschland, wo die Kirchen kaum mehr besucht werden, gerade einmal 5%. Und man sieht es auch in anderen Ländern.
Nun Martin, sobald das Christentum wieder Fuß fasst, wer wird da als nächstes ins Visier genommen werden?
Ja, diese kleine Gruppe,
die sich tatsächlich noch an die Bibel hält. Weil das Christentum kein Christentum ist, ganz und gar nicht. Es ist der Katholizismus unter einem Deckmäntelchen.
Das ist traurig.
Lesen wir doch den großen Kampf. Durch die zwei großen Irrtümer, die Unsterblichkeit der Seele und die Heiligkeit des Sonntags, wird Satan das Volk unter seine Täuschungen bringen. Während jener den Grund für den Spiritismus legt, schafft dieser ein Band der Übereinstimmung mit Rom. Lass uns hier für einen Augenblick innehalten. Was hat die Unsterblichkeit der Seele mit Spiritismus zu tun? Alles.
Absolut alles. Man kann sich die vorletzte Folge dazu ansehen, als wir ein Interview dazu hatten. Und Sie müssen sich auch die Jesuiten und die Gegenreformation ansehen, was du als Vortrag hattest.
Ja.
Es hat alles damit zu tun.
Okay. Spiritismus ist die Weise, wie man heutzutage Kirche oder Gottesdienst macht. Eine Religion der Erfahrung über die Sinne. Ein veränderter Bewusstseinszustand, der durch Musik und Hypnosetechniken herbeigeführt wird.
Genau.
Kommunikation mit den Toten. Alle möglichen falschen Visionen. Erscheinungen von verstorbenen Menschen, die alle dämonisch sind, da die Bibel sagt, dass die Toten nichts wissen. Sie kehren nicht mehr in ihre Häuser zurück. Sie befinden sich in einem Zustand der Unkenntnis. Lazarus schläft.
Ja, Nahtoderfahrung.
Also all das befindet sich in der Kirche und alles davon ist unbiblisch. Aber es ist hochgradig babylonisch.
Und es ist sehr emotional. Das zieht die Menschen hinein.
Die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die Ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Also wenn man die Manifestationen dieses sogenannten Heiligen Geistes hat und der Heilige Geist doch von Sünde überführt und Sünde wiederum die Übertretung des Gesetzes ist und sie sich in offensichtlicher Übertretung des Gesetzes befinden, weil sie das vierte Gebot mit einer katholischen Version ersetzten. Die Katholiken warfen das Gebot, das sich mit der Verehrung von Bildern befasst, hinaus. Damit nichts mehr verkehrt daran ist, sich vor einem Bild niederzubeugen, stimmt's? Dazu verkürzten sie alle Gebote und nahmen die Schlüsselworte heraus, damit nicht Gott, sondern sie der Urheber eines neuen Gesetzes sind. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht, und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung wird jenes Land den Fußstapfen Roms folgen und die Gewissensrechte mit Füßen treten. Da hat man also den Protestantismus, den Spiritismus und den römischen Katholizismus. Diese werden die Gewissensrechte mit Füßen treten.
Und du darfst nicht vergessen, dass es gut aussehen wird. Es wird biblisch aussehen.
Ja, wie wir gerade sahen, sind diese Leute alle besorgt, dass ihre Gewissensrechte mit Füßen getreten werden. Aber ihre Rechte gründen sich auf katholischer Lehre. Sie gründen sich nicht auf die Bibel, sondern sie gründen sich auf babylonischen Wein.
Das ist so traurig.
Ist es nicht traurig?
Ja, es ist traurig. Man denkt, dass man tatsächlich mit aller Macht für Gott einsteht, doch unglücklicherweise ist die eigene Grundlage nicht die Bibel, sondern in Wirklichkeit katholische Lehre.
Richtig. Als ich katholisch war, hatte ich nicht einmal eine Bibel im Haus. Ich brauchte ja keine. Als ich eine brauchte, musste ich in alten Kisten wühlen, da vielleicht alte, verstorbene Damen eine Bibel hatten. Warum braucht man eine Bibel, wenn man doch Katholik ist?
Ja.
Da braucht man keine Bibel. Und dann haben wir einen Boom an Konvertierten. Was geht hier vor? Wo überall auf der Welt? Und warum? Es gibt einen Boom an Menschen, die zum Katholizismus übertreten. Martin, eine Erfahrungsreligion. Pomp, Glamour und Zeremonien überwältigen den Verstand.
Ja, stimmt.
Wogegen ein einfaches, so spricht der Herr, nicht akzeptabel ist, stimmt's?
Nein, das geht nicht. Schau, ich bin wie üblich die Videos durchgegangen, um zu sehen, was wir verwenden können. Und ich denke, dass König Charles gestern seine Eröffnungsrede oder so etwas im Parlament hielt. Und ich war sprachlos. So etwas hatte ich zum ersten Mal gesehen. Die Parade da drin, der Pomp und Glamour, all das und der Symbolismus, den sie da abhalten. Und
ja.
Wofür?
Und die ganzen Schärpen, die sie da tragen. Und die ganzen dummen Medaillen, die an ihnen herumhängen. Nichts davon bedeutet irgendetwas, was ihre Aktivitäten angeht. Denken Sie wirklich, dass das Eindruck macht?
Nun, für die Welt schon. Und darauf wollen wir hinaus. Wenn man von all dem ergriffen und benommen ist, muss man seinen Kopf frei bekommen und sehen, dass wir besser unsere Gedanken ändern.
Also wie viel offiziellen Plunder trug Jesus hier auf Erden? Wie viele Schärpen trug er?
Man muss diese Sachen sehen.
Und goldene Bommeln auf den Schultern, meinst du, dass er dergleichen hatte?
Nein, er hatte nur ein Gewand ohne Naht.
Das erinnert mich an diese frühen Pioniere wie Hus und andere. Da wurde Jesus als ganz schlichter Mann dargestellt, mit einem einfachen Gewand bekleidet. Und daneben hatte man den Papst auf einem Hengst, mit einer dreifachen Krone auf dem Kopf und um ihn herum lauter Diener,
von denen er getragen wurde.
Und offensichtlich ist hier der Knecht größer als der Herr. Martin, das ist faszinierendes Zeug.
Wir haben dasselbe auch heute noch. Das ist wirklich erstaunlich.
Also der Mystizismus ist in Wirklichkeit Spiritismus.
Hundertprozentig.
Es wird von Dämonen geleitet. Der Mystizismus, und was passiert in protestantischen Kreisen, wo man diese riesigen Manifestationen hat? Auch das ist Spiritismus. Das ist nicht Religion. Religion ist sehr eindeutig und sehr einfach. Sie ist eine Beziehung mit Gott. Sie gründet sich nicht auf Pomp, Zeremonien, Umfallen oder Brabbeln in unsinnigen Sprachen oder irgendetwas derartigen. Das sei ferne. Unsere Religion gründet sich aufs Wort und das Wort ergibt einen Sinn. Es ist kein Brabbelbuch. Es gibt also keinen katholischen Boom. Es ist eine aufregende Zeit, um katholisch zu sein und unglaublich, während dieser Zeit der Erneuerung und Erweckung zu leben. Martin, diese Erneuerung bringt uns ins finstere Mittelalter. Ein anderer meinte ja, es wäre ein goldenes Zeitalter gewesen.
Es ist ein Heilen der Wunde.
Ja. Aber der Teil, den wir dabei nicht erwarteten, dieses plötzliche Wachstum passiert nicht nur in den USA. Kein Wunder, dass sie die Kathedrale Notre Dame für diesen plötzlichen Zustrom renovierten, den sie erwarten.
Und was ist mit Spanien und der Kirche, die Jahrhunderte oder so brauchte, um fertig zu werden? Und jetzt ist sie fertig.
Und jetzt ist sie fertig. Und sie vervollkommen alle. In Notre Dame beteten sie die Göttin der Vernunft an, Descartes und all seine jesuitischen Kumpane. Unfassbar. Und die Welt folgt dem nach, denn sie haben keinen Schimmer, wie einfach das Wort ist. Internationale Berichte. Die Zahlen rund um die Welt schlagen weiterhin die Rekorde. Australien. Die Erzdiözese von Sydney in Australien wird Rekordzahlen an Taufbewerbern und Kandidaten begrüßen, die eine volle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche wollen. Ach, die Katechumenen. Die Taufbewerber, die Katechumenen müssen so informiert werden, wie man die Goyim informiert. Man gibt ihnen die exoterische Lehre, während die Eingeweihten drin die esoterische Lehre beanspruchen. Sie beten den Drachen an.
Ja, leider. Und schau, darum machen wir das. Darum hast du Roadmap zum Frieden über Offenbarung gemacht.
Ja.
Das muss in der Welt verbreitet werden, damit sie sehen können, wo der Unsinn liegt.
Frankreich beobachtet eine massive Zunahme an Taufbewerbern. Das heißt, eine massive Zunahme an Leuten, die durch babylonischen Wein völlig falsch informiert sind.
Ja, eingeseift.
Erwachsenentaufen haben sich im letzten Jahrzehnt verdreifacht. In Skandinavien gab es kürzlich Berichte von einem katholischen Erwachen in der Region, einschließlich einer Stadt, die ihre erste Ordinierung zum Priester seit 500 Jahren feierte. Von 2015 bis 2025 stieg die Zahl der Katholiken allein in Norwegen von 95.655 auf 168.220, eine Zunahme um 78%. Und im Vereinten Königreich, die katholische Kirche in Großbritannien erlebt einen plötzlichen Anstieg an Konvertiten, besonders unter jungen Leuten. Nun, genau genommen ist diese sogenannte Church of England gar keine anglikanische Kirche. Sie ist ein päpstlicher Vasall. Bekam Charlie nicht einen schönen Sessel dort in Rom?
Ja.
Sodass er sich ganz nahe bei seinem Boss hinsetzen kann?
Ja, den bekam er. Aber es ist unglaublich, wie er in den letzten paar Wochen oder Monaten hochgepusht wurde.
Nun, er ist ein teletransportabler, nachhaltiger Prinz.
Jetzt ein teletransportabler, nachhaltiger König.
Oh, sorry, er ist nicht länger der Prinz. Ja, stimmt.
Okay. Und er ging hin, um seinen Cousin, König Trump, zu besuchen.
Du darfst nicht König Trump sagen.
Okay.
Weil es eine No-Kings-Bewegung gibt.
Oh. Er erwähnte sogar in seiner Rede an Trump, dass sie Cousins sind.
Dass sie Cousins sind?
Europäische Cousins und all das.
Natürlich, sie haben alle blaues Blut, ansonsten können sie nicht auf den Thron, wenn sie keine königlichen Vorfahren haben. Hier geht es um einen wiedergeborenen Glauben. Die Texas Church wird zur Community für die Generation Z. Werfen wir doch einen Blick darauf.
Eine volle Halle, Live-Musik und 1000 junge Erwachsene versammeln sich dienstagabends, um Gott anzubeten. Ich bin hier in Raleigh in North Carolina, wo uns in St. Timothy's gesagt wird, dass sie eine Erweckung an Kirchenbesuchern junger Leuten sehen, angeführt von Schülern und Studenten der High School und des Colleges und auch jungen Erwachsenen. So etwas geschieht nicht nur hier in St. Timothy's, das geschieht jetzt von Küste zu Küste. Die Frage stellt sich, warum passiert das? Das sieht wie ein belebter Speisesaal irgendwo auf dem Campus aus, aber in Wirklichkeit ist es eine Kirche. Willkommen in der Watermark Community Church hier in Dallas, wo sich jeden Dienstagabend tausende junge Leute versammeln. Wegen etwas da hinten in diesem Auditorium, was man The Porch, also Vorhalle, nennt. Kylan ist einer der Bosse hier für The Porch. Erzähl uns doch, was The Porch ist. Ja, The Porch ist eine Zusammenkunft junger Erwachsener hier in der Stadt Dallas. Und sie versammeln sich einfach, um im Wort anzubeten. Aber das ist nicht nur lokal, das geschieht landesweit. Wir haben Versammlungsorte überall im Land, wo sie genau dasselbe machen wie wir hier. Und das ist ein richtiger Ort, wohin Leute kommen können. Vielleicht waren sie ja noch nie in einer Kirche, aber plötzlich fühlen sie, dass sie Teil von etwas Größerem sind. Wir sehen, wie sich hier in Dallas Tausende in dieser Halle versammeln. Ungefähr 60% unserer Kirche ist 30 Jahre alt oder jünger. Wenn wir also über die Zusammenstellung unserer Gottesdienste nachdenken, denken wir schon darüber nach, wie man Verbindung zum Herzen junger Leute schafft. Mehr als eine Botschaft. Leute kommen wegen Beziehung zur Kirche. Was meinst du, warum gehen heutzutage mehr junge Leute zur Kirche?
Wir leben in einer Welt, in der nicht viele Leute, nun, wir sind durch soziale Medien verbunden, kennen uns aber nicht wirklich. Ich glaube, das ist in diesem kirchlichen Umfeld völlig anders, als was die Welt sieht.
Wir sahen so ziemlich überall in den USA Erweckungen stattfinden. Ich denke, das ist kein Zufall, dass sie alle zur gleichen Zeit geschehen.
Also, das ist interessant. Mehr aus der Generation Z und aus der Generation Y gehen jetzt zur Kirche als deren Eltern oder Großeltern. Das ist ein Trend, der früher genau andersherum war.
Sagte er nicht mehr als die bloße Botschaft, wenn es darum geht, sich mit jungen Leuten zu verbinden?
Und er erwähnte auch, dass der Gottesdienst so angepasst wird, um bei den jungen Leuten Anklang zu finden.
Genau. Ist das also aufs Wort gegründet oder auf Emotionen, Martin?
Naja, also zuerst möchte ich einmal sagen, dass wir die jungen Leute, die das besuchen, nicht verdammen.
Nein.
Aber das Problem ist genau das, was du ansprichst. Der Fokus, den sie hier legen, gründet sich nicht auf das Wort. Denn wenn man die Bibel so liest, wie sie dasteht, wird die Wahrheit von ihr ziemlich direkt und eindeutig aufgezeigt.
Ja.
Aber sie vermittelt einem nicht jedes Mal ein super gutes Gefühl, wenn man hört, was man bei sich ändern muss.
Wenn man sieht, wie diese Leute sich bekehren und in diese Kirche gehen und hier in eine bestimmte Richtung geführt werden, werden sie einmal fragen, steht das im Einklang mit dem Wort Gottes? Oder werden sie dem nachfolgen?
Sie werden dem folgen.
Sie werden dem folgen?
Ja, weil es diese Grundlage nicht gibt. Die Grundlage ist das Gefühl.
Okay. Wir haben also ein massives Wiederaufleben in der Welt und Menschen strömen zurück in die Kirche. Der Katholizismus ist der größte Sieger bei alledem. Man kann also den Katholizismus nicht wirklich ausschließen. Also muss der Protestantismus die Hand Roms ergreifen.
Ja, das sagen wir.
Denn das ist der einzige Weg, wie es vorangeht. Ein kollektiver Schritt nach vorn. Und Martin, wenn man diese Hand ergreift, ihren Wein schluckt und ihren Vorschriften folgt, fällt man dann nicht genauso bereitwillig wie vor einem Götzenbild nieder?
Ja.
Wie man die Freunde Daniels zwang und sie sich weigerten?
Hundertprozentig. Denn es geht um Anbetung und man stellt etwas über Gott.
Stimmt. Was passierte, als sie sich weigerten, niederzufallen?
Man nahm sie und...
Sie wurden in den Feuerofen geworfen, richtig? Wird es also einen antitypischen Feuerofen geben, der auf die wartet, die sich weigern, dem nachzufolgen?
Ja, definitiv.
Aber wohin wird der Mainstream gehen? Er wird folgen.
Er wird folgen. Es ist traurig. Glücklicherweise verheißt der Geist der Weissagung ebenfalls, dass noch viele von Gottes Kindern dort sind.
Ja, denn nicht jeder ist völlig gehirngewaschen. Einige von ihnen werden sich fragen, mit Verlaub, aber was geht hier vor?
Und es wird auch einen lauten Ruf geben.
Ja.
Also, sie werden die Möglichkeit bekommen, die andere Seite zu hören.
Richtig. Einfach noch ein weiterer Artikel dazu. Die Männer der Generation Z treiben einen Aufschwung der Religiosität an, während katholische Bekehrungen steil ansteigen. Eine Gallup-Umfrage zeigt einen starken Aufschwung der Religiosität unter amerikanischen Männern im Alter von 18 bis 29, wobei 42% jetzt Religion sehr wichtig nennen und damit Frauen für das erste Mal in über 2 Jahrzehnten überflügeln. Das ist ein weiterer interessanter Trend, stimmt's? Das kommt zusammen mit dem größten Anstieg von katholischen Bekehrungen zur Osterzeit in 20 Jahren. Mit Diözesen, die landesweit einen prozentualen Anstieg in 2- oder 3-stelligen Bereich melden. Der Trend könnte die Altersverteilung in der Kirche, politische Ausrichtungen und das kulturelle Engagement in den kommenden Jahren neu ordnen. Das ist doch ein interessanter Satz, meinst du nicht?
Ich denke, dass das sehr interessant ist, besonders das mit den politischen Ausrichtungen.
Also politische Ausrichtungen, die Altersverteilung in der Kirche, kulturelles Engagement. Wo hat man hier die biblische Wahrheit?
Ja.
Sie ist weg.
So ist es. Denn all das Vermischen, dieses ökumenische Zusammenkommen, und wir konzentrieren uns nur auf das, worin wir übereinstimmen, und nicht auf die Wahrheit.
Und stellen wir das Gehirn ruhig, indem wir sicherstellen, dass es laute Musik gibt. Nun, Martin, wenn wir über politische Neuausrichtungen sprechen, müssen Kirche und Staat zusammenkommen, denn das ist Babylon, richtig?
Ja.
Die Moralität muss die Moralität der katholischen Kirche sein. Also braucht man ein Wiederaufleben des Katholizismus, um das zu rechtfertigen und relevant zu machen, stimmt's? Also schauen wir uns doch an, was auf Regierungsebene passiert, wo man die Grahams oder Paula Whites dieser Welt hat. Für mich ist es interessant, dass immer jemand aus der charismatischen Ecke spricht. Beim Zweiten Vatikanum wurde zugegeben, dass die charismatische Bewegung als Klebstoff zwischen dem Protestantismus und dem Katholizismus fungieren würden.
Genau das passiert zu 100% gerade.
Zu 100%.
Wow. Sehen wir es uns doch an.
Aber als ich betete, war es, als ob der Heilige Geist mich ins Visier nehmen und sagen würde, sag Präsident Trump, wie dankbar du für ihn bist. Und ich meinte, Gottes Herz uns allen verständlich zu machen, dass wir dankbar sind für den größten Verfechter des Glaubens, den wir je als Präsidenten gesehen haben. Und wir ehren sie dafür, dass sie hier in Amerika und überall in der Welt kühn und unerschütterlich von religiöser Freiheit überzeugt sind und genauso dafür einstehen. Ich habe von vielen gehört, dass sie es sich selbst zuschreiben, dass sie hier sind, oder auch einige ihrer Siege und auch, dass sie im heiligen Amt des Präsidenten sind. Aber die Wahrheit ist, dass sie wegen Gott hier sind und wegen Ihnen. Ich wollte einfach diesen Gedanken mit Ihnen teilen und dann über Präsident Trump beten. Jesus lehrte uns durch seinen Tod, sein Begräbnis und seine Auferstehung so vieles. Er zeigt uns großartige Führung. Große Umgestaltung verlangt große Opfer. Und Mr. President, niemand hat einen Preis wie Sie gezahlt. Es hätte Sie fast Ihr Leben gekostet. Sie wurden betrogen und festgenommen und fälschlich beschuldigt. Das ist ein bekanntes Muster, das uns unser Herr und Erlöser zeigte. Aber für ihn war es hier nicht vorbei. Und für sie war es hier nicht vorbei. Gott hatte immer einen Plan. Am dritten Tag stand er wieder auf, besiegte das Böse. Er besiegte den Tod, die Hölle und das Grab. Und weil er auferstand, wissen wir, dass wir auferstehen können. Und Sir, wegen seiner Auferstehung standen Sie auch wieder auf. Weil er siegreich war, sind Sie siegreich. Und ich glaube, dass der Herr mir auftrug, Ihnen das zu sagen. Wegen seines Sieges werden Sie siegreich sein. Bei allem, was Sie anpacken werden. Weil Gott mit Ihnen ist und Sie gebraucht, um das Böse zu besiegen, um Familien wiederherzustellen, um die Kirche aufzuerwecken, um die Nationen zu beernten und um eine weltweite Erweckung zu bringen. Und so möchte ich um etwas bitten. Würden Sie alle aufstehen und, wenn es für Sie passt, Ihre Hände in Richtung unseres Präsidenten strecken? Und Reverend Graham, würden Sie ihm die Hände auflegen? Und auch Pastor Robert? Und stimmen Sie mir einfach zu, denn 2. Chronik 7,14 erklärt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten, will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.
Dein Wort sagt, dass du derjenige bist, der Könige aussucht und Könige entfernt. Und in deinem Plan hast du uns einen großartigen Präsidenten gegeben und das nicht nur einmal, sondern zweimal.
Aber Könige, oder lass uns Angehörige der königlichen Familie zusammenwerfen. Worüber sprechen wir hier, Martin?
Hier im Schatten von Denkmälern für George Washington und Thomas Jefferson mag ein Ehren des britischen Königs ironisch wirken, um unsere 250-Jahr-Feier der amerikanischen Unabhängigkeit einzuläuten. Aber tatsächlich könnte keine Würdigung passender sein. Lang bevor Amerikaner eine Nation oder eine Verfassung hatten, hatten wir zuerst eine Kultur, einen Charakter und ein Glaubensbekenntnis. Bevor wir jemals unsere Unabhängigkeit verkündeten, trugen wir Amerikaner in uns das seltenste Geschenk, moralische Mut. Und die kam von einem kleinen, aber mächtigen Königreich in Übersee. Fast 200 Jahre vor der Revolution wurde dieses Land besiedelt und von Männern und Frauen geformt, die in ihrer Seele das Blut und den edlen Geist der Briten trugen. Hier auf einem wilden und ungezähmten Kontinent ließen sie die alte englische Liebe zur Freiheit los und den bestimmten Sinn der Briten für Ruhm, Schicksal und Stolz. Und genau das ist es. Ruhm, Schicksal und Stolz. Die amerikanischen Patrioten, die 1776 ihr Leben der Unabhängigkeit gelobten, waren die Erben dieses majestätischen Vermächtnisses. In ihren Adern rann angelsächsischer Mut. Ihr Herz schlug mit einem englischen Glauben an das feste Einstehen für das, was richtig, gut und wahr ist. In den letzten Jahren hörten wir oft, dass gesagt wurde, dass Amerika eine bloße Idee wäre. Aber die Sache der Freiheit tauchte nicht einfach als eine intellektuelle Erfindung von 1776 auf. Die Gründung Amerikas war der Höhepunkt von jahrhundertelangen Gedanken, Kampf, Schweiß, Blut und Opfer auf beiden Seiten des Atlantiks. Das Schicksal spannte einen langen Bogen von den Wiesen von Runnymede bis zu den Straßen von Philadelphia, der sich durch das Leben der Menschen zog, die hier geboren und nach britischem Kodex aufgezogen wurden, dass keine Menschgerechtigkeit oder Recht verwehrt werden soll. Amerikanische Patrioten können heute »Mein Land, von dir will ich singen, süßes Land der Freiheit« nur deshalb anstimmen, weil unsere Vorfahren in den Kolonien zuerst »Gott beschütze den König« sangen.
Martin, was hältst du davon?
Nun, für mich ist es interessant, dass er die Briten so preist. Besonders für die frühe Zeit in Amerika. Aber wenn ich mich nicht irre, gab es doch einen großen Krieg, um die Unabhängigkeit von ihnen zu bekommen.
Richtig. Dann spricht er über diese moralische Größe, die sie von den Briten erbten. Tatsache ist, dass all die Kirchen, die vor der Tyrannei in Europa flohen, diejenigen waren, die jetzt zu den Vorherrschenden in den Vereinigten Staaten wurden, wogegen die englische Staatskirche, die in England herrschte, zur Minderheit wurde. Es sind die Baptisten und Methodisten, jene Minderheiten, die sie aus Europa hinausjagten und bis aufs Blut verfolgten, die jetzt die religiöse Mehrheit in den Vereinigten Staaten von Amerika bilden. Also in Wirklichkeit flohen sie vor der Tyrannei. Und diese Tyrannei ersetzte einfach die päpstliche Tyrannei. Denn der Papst wurde einfach durch den König ersetzt. Aber es war das gleiche System. Sie hatten wieder genau das gleiche System. Und dann sollte man sich vielleicht die Vorträge über die teletransportablen, nachhaltigen Prinzipien und diese Geschichte anschauen, um zu sehen, wer da wem untertan ist. Alles sehr interessante Dinge.
Die Krone gehört nicht.
Die Krone gehört dem Papsttum. Sie ist dem britischen Monarchen überlassen oder geliehen. Deshalb muss er das Malteserkreuz tragen. Ist dem nicht so?
Ja.
Sie nennen es protestantisch-maltesisch. Nein, nein, sowas gibt es nicht.
Er erhält auch Befehle.
Trump fordert sein Glück heraus bei der religiösen Rechten unter einer Fehde mit dem Papst und KI-generierten Jesus-Posts. Nun, Martin, dieser Zank zwischen dem Papsttum und Trump. Ich denke, das ist eine weitere hegelsche Dialektik.
Ich auch.
Denn der Papst muss moralisch unabhängig erscheinen. Er wird nicht von der Meinung einer Regierung oder einer anderen umgestimmt. Er ist moralisch unabhängig und das ist seine Stärke.
Ja, er ist, was die Moralität angeht, die Führungsperson. Niemand wird ihm da reinreden.
Also das ist einfach wieder etwas, um Sympathie für Rom zu schaffen. Der Post auf Truth Social mit Trump als Messias entfachte unter einigen Christen sofort Kritik, einschließlich bei einigen des rechten Flügels. Der 79-jährige Trump sagte, er habe gedacht, das KI-Bild stellte ihn als Arzt dar. Wobei die, wie eine vom Himmel herabgestiegene Lichtgestalt, ein ätherisches Licht auf den Kopf eines Kranken fallen lässt. Nun, Martin, das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass man ihn in diesem Bild als Arzt sehen könnte, stimmt's? Gotteslästerlich lautet das Urteil von Douglas Wilson, einen selbsternannten christlichen Nationalisten, der glaube, dass Frauen nicht wählen sollten, und ein Vertrauter von Pete Hegseth, dem US-Verteidigungsminister ist. Wir hatten das Privileg, ein Interview zur Sabbatfrage mit ihm zu haben. Trumps Post wurde schließlich gelöscht, obwohl die Aufrichtigkeit seiner Entschuldigung in Frage gestellt wurde, als er ein KI-Bild von sich postete, auf dem Jesus ihn anscheinend umarmte. Martin, da grassieren viele religiöse Darstellungen.
Ja, andauernd. Ich meine, wir schauten uns gerade an, wie alle gemeinsam beteten. Er distanziert sich überhaupt nicht mehr von der Religion und postet andauernd dieses Zeug.
Der Guardian schreibt, Trump fordert sein Glück heraus bei der religiösen Rechten während einer Fehde mit dem Papst und KI-generierten Jesus-Posts. Nun, Martin, etwas macht das schon. Es hebt seine religiöse Verbindung hervor.
Das stimmt. Er spielt genau den Leuten in die Hände, die wissen wollen, dass er tatsächlich mit Jesus verbunden ist.
Und der kleine Zank, den man da mit dem Papst hat, besagt einfach, dass der Papst der wirkliche moralische Standard ist. Also sorge nicht so für Aufregung, wie du es gerade tust. Es verschiebt es etwas auf eine höhere Macht.
Das erhebt den Papst einfach wieder ein bisschen.
Wo sind die Tage, in denen die Christenheit anerkannte, dass der Papst der Antichrist ist? Wo sind die Tage von Grattan Guinness von der Kirche Englands?
Das war, als Babylon zum zweiten Mal fiel.
Wo sind die Menschen wie ein Cranmer, Latimer, Ridley, John Knox oder Luther? Wo sind sie?
Im Grab, leider.
Okay. Sie sind im Grab und ihre Stimmen wurden zum Schweigen gebracht, stimmt's?
Ja.
Trump nimmt an einem Bibellesemarathon teil. Also sie pushen diese Kirche-Staat-Agenda wirklich. Trump las Dienstagabend als Teil der Veranstaltung Amerika liest die Bibel im Bibelmuseum in Washington aus 2. Chronik. Der Abschnitt wird von christlichen Konservativen in der USA oft beschworen und als ein Aufruf an die Bürger interpretiert, umzukehren und an Gott, um die Nation zu segnen. Also auch Paula White zitierte es. Die US-Verfassung verbietet der Regierung, eine Staatsreligion zu errichten. Dennoch hat die Trump-Regierung eine Bewegung im Land mit offenen Armen angenommen, die das Christentum als entscheidenden Teil bei der Gründung der USA sehen und meinen, dass die Spitzenpolitiker der Bibel folgen sollten. Geschieht da nicht genau das, was Offenbarung vorhersagt?
Hundertprozentig. Und das Bild, an dessen Aufrichtung sie gerade arbeiten, oder das schon da ist, soll zum ersten Tier zurückführen.
Und haben Sie eine zeitliche Agenda? Ja, die Gedenkfeier zum 250. Jahrestag der Vereinigten Staaten von Amerika, richtig? Von 1776 bis 2026. Und Hegseth und Außenminister Marco Rubio lesen auch Abschnitte aus der Bibel. Die Lesung findet statt, während Trump sich mit Papst Leo XIV. Streitet, der die USA dafür kritisierte, gegen den Iran Krieg zu führen. Am Freitag sagte Trump den Reportern, dass er ein Recht habe, anderer Meinung als der Papst zu sein. Tatsächlich schickte er Rubio, um den Papst zu treffen.
Ja, erst kürzlich, letzte Woche.
Um abzuwiegeln. Ein sogenanntes Abwiegeln. Sie machen eine großartige Arbeit und nutzen dabei hegelsche Dialektik und die Leute schauen sich das an und kommen dabei zu einer Entscheidung.
Schau, es ist wie bei der Politik. Man sollte da nicht hineingezogen werden.
Nein. Und wollen Sie den Papst nicht ehren?
Oh ja, am 3.
Am 3. Das wird unglaublich. Einen Tag vor der Feier. Wen erheben Sie?
In Wirklichkeit den wahren Führer.
der wirklich die Fäden hinter den Kulissen in Händen hat. Also hören wir doch zu, wie er dieses Zitat vorliest.
Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Und alles, was Salomo im Sinn gehabt hatte, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, das war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land aufzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.
Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.
Dann wird man antworten, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat er all dieses Unheil über sie gebracht.
Wir sehen also, wie sich Kirche und Staat immer weiter zueinander bewegen. Und dann weihen sie die goldene Statue von Präsident Trump, Martin.
Ich weiß nicht.
Du weißt nicht?
Ich weiß nicht mehr weiter. Sie meinten sogar, dass es keine Götzenanbetung wäre. Aber wie? Ach, egal.
Belassen wir es einfach bei dem, was es ist. Es ist faszinierend. Warum Trumps geistlicher Berater dem Präsidenten eine goldene Statue weihte? Mark Burns, ein evangelikaler Pastor, erklärt, dass die Anhänger Trumps ihn nicht als gottähnliche Figur sehen würden, sogar als der Präsident Bilder von sich als Jesus postet. Also sie weihten tatsächlich diese goldene Statue. Und sie ist von Kopf bis Fuß aus Gold. Ich bin fasziniert, dass sogar die Krawatte golden anstatt rot ist.
Ja, sogar wenn er...
Also da geht es nicht um Parteipolitik.
Nein. Und in dem Artikel las ich weiter, dass sie zu kämpfen hatten, um das Geld für die Statue von Spendern zu erhalten. Aber als erwähnt wurde, dass sie mit Gold überzogen wird, dann war es erledigt.
Dann war es erledigt. Nun hören wir uns diese Weihe an.
Ich möchte Ihnen danken. Ich weiß, dass es aus Liebe gemacht wurde. Und ich möchte dem Pastor Mark Burns danken. Er ist ein guter Pastor. Er ist ein guter Mann. Ich kenne ihn schon lange. Er war von Anfang an dabei. Gleich von Anfang an. Naja, vielleicht zwei Tage später. Stimmt's?
Also sie haben alle möglichen Scherben, faszinierende Sachen, stimmt's?
Ja.
Pastor leitet die wilde Einweihungszeremonie für Trumps riesige goldene Statue auf dessen eigenem Golfplatz. Auf einem Podest platziert, von Palmen umgeben, stellt der fast 7 Meter hohe Koloss den Präsidenten dar, wie er seine Faust in die Luft reckt und damit seine trotzige Geste nach dem Anschlag auf sein Leben in Butler, Pennsylvania, widerspiegelt. Bei der Einweihungsfeier am Mittwoch war die Skulptur in weißen und blauen Stoff gehüllt, was an eine griechische Toga erinnerte. Drumherum saßen einige Dutzend Gäste auf Stühlen, als Pastor Mark Burns, Mitglied von Pastors for Trump, auf einem Podium sprach. Burns, der zuvor den Präsidenten als von Gott ernannt beschrieb, fügte hinzu, dass die Skulptur als Erinnerung daran dasteht, dass Gott Trumps Leben beschütze, in Anspielung auf die zahlreichen versuchten Anschläge, die er überlebte. Ja, das ist natürlich faszinierend. Und wer steckt hinter alledem? Nun überlassen wir doch diese Überlegung jedem persönlich.
Ja, aber es ist schon interessant, dass sie im Zusammenhang damit allerlei Symbolik verwenden. Es ist einfach merkwürdig.
Sehr seltsam. Nur um sicherzugehen, dass jeder versteht, dass das Papsttum einen unabhängigen Standpunkt beibehält und über aller sogenannter Politik steht, obwohl sie in alle Politik verstrickt sind, geben wir ihnen doch die Gelegenheit, das zu sagen.
Die Botschaft der Kirche, meine Botschaft, die Botschaft des Evangeliums, selig sind die Friedensstifter. Ich sehe meine Rolle nicht so, dass ich politisch oder ein Politiker bin. Ich möchte mit ihm keine Auseinandersetzung haben. Ich denke nicht, dass die Botschaft des Evangeliums so gemeint war, dass sie auf eine Art missbraucht werden sollte, wie es von einigen gerade gemacht wird. Und ich werde mich weiterhin laut gegen Krieg aussprechen.
Sie nannten den Papst, Zitat, schwach bei Verbrechen und schrecklich für die Außenpolitik, während auch behauptet wurde, dass der Papst nicht gewählt worden wäre, wäre da nicht der Präsident gewesen. Später sahen wir Trump in Kommentaren noch einen drauflegen, als er gestern Abend mit Reportern sprach, bevor er ein KI-generiertes Bild von sich postete, auf dem er sich so darstellte, als ob er Christus, der Heiler, wäre. Aber ich möchte, dass Sie zuhören, was wir den Präsidenten gestern Nacht sagen hörten.
Er ist ein ganz Liberaler und kein Mann, der daran glaubt, das Verbrechen zu stoppen. Er ist kein Mann, der denkt, dass wir mit einem Land herumspielen sollten, das selbst Nuklearwaffen haben möchte, um die Welt in die Luft zu sprengen. Ich bin kein Fan von Papst Leo.
Nun, Martin, führen wir doch diese hegelische Dialektik noch ein wenig weiter. Also jetzt haben wir das unabhängige Denken des Papsttums etabliert. Jetzt lass uns doch alle Religionen an diesem Tisch zusammenkommen. Lass uns den Klang der Sackpfeifen, Zithern und allen Arten von Musik hören und sicherstellen, dass die Welt bei dieser großen babylonischen Vereinigung an Bord ist.
Ja.
Als Christen, zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern anderer Religionen, sind wir alle Gottes Kinder. Das ruft uns dazu auf, über das hinauszublicken, was uns trennt, und zu entdecken, was uns alle vereint. Vor 60 Jahren wurde ein Same der Hoffnung auf einen interreligiösen Dialog gepflanzt. Heute legt Ihre Anwesenheit davon Zeugnis ab, dass dieser Same zu einem mächtigen Baum herangewachsen ist. Wow, du bist ein echter Sprachkünstler. Wir beten mit Papst Leo in einem historischen Moment spiritueller Einheit. Zusammen feiern wir das Thema des Jubeljahres, Pilger der Hoffnung. Wenn ich Menschen verschiedenen Glaubens treffe, finde ich es enorm ermutigend zu hören, wie viel wir gemeinsam haben. Eine gemeinsame Sehnsucht nach Frieden. Wenn ich mich ändern kann, dann kannst du dich ändern. Wenn du dich ändern kannst, wird die Welt sich ändern. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind Blutsbrüder und Blutsschwestern.
Wenn wir gemeinsam im Glauben wandeln, sind wir die neue Welt.
Ich kann nicht herunterkommen. Ich bin mit Bauen beschäftigt.
Charlie war immer am Bauen. Charlie war tatsächlich ein Baumeister.
Es ist eine ganze Bewegung und eine Koalition, die gerade gebaut wird.
Wir bauen gerade die Rote Mauer.
Wir haben eine viel wichtigere Arbeit zu tun, als uns gegenseitig zu canceln. Wir müssen bauen. Und Präsident Donald Trump ist ein Erbauer. Wir bauen hier und jetzt ein besseres Land. Die Gelegenheit liegt vor uns allen, die nächste große Ära unseres Landes einzuläuten. Die Dinge, für die wir kämpfen, die Ideale, für die wir stehen und die Zukunft dieser großen Nation. Amerika wird wieder diesen Platz als die leuchtende Stadt auf einem Berg einnehmen, als der Anführer der Welt, als die Nation Nummer 1. als das große Experiment. Amerika wird im goldenen Zeitalter sein und großartige Dinge für die Menschen machen, die hier leben.
Wer sind also die großen Erbauer, Martin?
Alle diese Führungspersönlichkeiten.
Fängt es nicht mit Henoch, dem Sohn Kains, an?
Oh ja.
Der eine Stadt baute. Und diese Stadt wirft ihre Schatten, wenn wir die Geschichte durchgehen. Und dann war Nimrod ein großer Erbauer. Und er baute Babylon. Und sie errichteten den Turm zu Babel. Und die Freimaurerei führte sich selbst bis auf Henoch, den Sohn Kains, zurück und auf Nimrod nach der Flut als die Gründer und Erbauer dieser großen Stadt Babylon. Und sie hatten das Zeichen Anus, womit sie Marduk die Macht gaben. Und das größte Zeichen Anus befindet sich auf dem Petersplatz, die Beherrscher des Bösen. Sie errichten ihr Reich mit allen Arten von Musik, und dann stellen sie das goldene Standbild auf und sagen, jeder fällt davor nieder. Sie sagen nicht, beuge dich vor Präsident Trump.
Nein.
Aber sie sagen, falle vor dem System nieder.
Ja, vor diesem ganzen System. Und sie errichten einen babylonischen Götzen.
Ja, sie sind dabei, ihn zu errichten. Martin, was haben das Christentum und der Islam oder der Hinduismus oder irgendeine andere Religion gemeinsam?
Nun,
mit Sicherheit nicht Christus.
Nein, ich wollte gerade sagen, wenn man Christus entfernt, dann wahrscheinlich ziemlich viel. Dann können sie miteinander auskommen, sie wollen nicht, dass Morde stattfinden.
Sie wollen keinen Krieg, sie wollen dieses und jenes nicht und speisen die Armen. Das sind alles sehr edle Eigenschaften. Doch ohne Christus können wir nichts tun. Wenn man den Eckstein verwirft, hat man kein Gebäude. Es gibt keinen Eckstein, es wird zusammenfallen.
Ja.
Wie der Turm zu Babel. Also der Papst kann so viele Moscheen besuchen, wie er möchte.
Ja, das spielt keine Rolle.
Er kann so viele heidnische Religionen besuchen, ganz egal, wie viele Federn diese in ihren Kronen haben. Ohne Christus ist das völlig bedeutungslos. Werfen wir doch einen Blick auf das, womit er beschäftigt ist.
Die große Moschee in Algier ist die größte Moschee in Afrika und die drittgrößte der Welt, die bis zu 37.000 Menschen umfassen kann. Sie ist eine Sehenswürdigkeit, die sogar Papst Leo sehen musste. Nachdem er ohne Schuhe hineinging, wie es die muslimische Tradition fordert, hielt der Papst, begleitet vom Imam, für einen Augenblick der Stille inne. Anschließend fand ein interreligiöser Dialog statt, bei dem Papst Leo die Wichtigkeit der Koexistenz zwischen beiden Religionen hervorhob. Es ist sehr wichtig zu lernen, miteinander zu leben, mit Respekt vor der Würde eines jeden Menschen.
Nun, Martin, beide trugen sie weiß. Kleider der Gerechtigkeit und beide leugnen sie die Wirksamkeit Christi.
Christi.
Der Katholizismus verneint die Versöhnung und der Katholizismus hat das Fegefeuer, wobei man selbst für die eigenen Sünden bezahlt. Der Islam leugnet die Sohnschaft Christi. Deshalb ist Allah nicht mein Gott. Er kann nicht mein Gott sein, denn er hat keinen Sohn. Also ist er definitiv nicht mein Gott.
Nein.
Aber er hat viele Berührungspunkte mit dem Katholizismus. Und Martin, warum sollte nicht auch die jüdische Religion hinein? Und ehren wir doch den Sabbat für einen Tag, aber dann schalten wir auf den christlichen Sonntag um.
Ja, wir machen es bekannt, dass der Samstags-Sabbat den Juden gehört. Aber am Sonntags-Sabbat halten wir unseren großen nationalen Gebetstag ab.
Richtig. Lass uns einfach einwerfen, dass der Sabbat für die Juden ist. Wogegen er doch aus Eden kommt, als es noch gar keine Juden gab. Deshalb erkläre ich Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hiermit Kraft der mir durch die Verfassung und den Gesetzen der Vereinigten Staaten verliehenen Autorität, den Mai 2026 zum Monat des jüdisch-amerikanischen Erbes. Ich rufe die Amerikaner auf, das Erbe und die Beiträge der jüdischen Amerikaner zu feiern und diesen Monat mit entsprechenden Programmen, Aktivitäten und Feierlichkeiten zu beachten. Ich rufe alle Amerikaner zudem auf, ihren Glauben, ihre Freiheit dieses ganze Jahr und während dieses Monats zu feiern und besonders dazu am Schabbat unser 250. Jahr zu feiern. Wir geben den Juden einen Tag. Der Sabbat gehört den Juden.
Ja.
Und dann werden wir unseren Sonntag einführen. Interessant.
Es ist sehr interessant. In Wahrheit spielt es genau ins prophetische Bild hinein.
Es könnte nicht besser sein. Erneutes Wein 250. Ein nationales Jubiläum des Gebets, Lobpreises und der Danksagung. Werden Sie wieder alle Arten von Musik haben?
Oh, natürlich, definitiv.
Ich hoffe, Sie haben Sackpfeifen und Zithern.
Das musst du erklären, denn ich habe keine Ahnung, was eine Zither ist.
Oh, es ist ein flaches Instrument, das vor dir liegt. Das ist ein ziemlich einzigartiger Klang, so eine Zither, und wurde früher oft bei Zeremonien genutzt. Schließen Sie sich mit Nachbarn und Freunden aus jedem Staat in der Union an. Freiheit 250 lädt alle Amerikaner ein, in Gebet und Anbetung vor dem 250. Jahrestag der Nation zusammenzukommen. Und das wird natürlich am Sonntag sein.
Ja, leider wird es so sein, dass es schon vorbei sein wird, wenn die Leute sich diese Folge anschauen. Aber das große Bild bekommt man immer noch.
Ja, in groben Zügen. Am Sonntag, dem 17. Mai 2026, wird die Nationalpromenade Schauplatz einer historischen Zusammenkunft sein, wenn Amerikaner aus allen Gesellschaftsschichten des ganzen Landes sich auf den 250. Jahrestag der Nation mit der Heiligen Schrift, Zeugnis, Gebet und erneuter Weihe unseres Landes als eine Nation für Gott vorbereiten. Und sie werden es dem Heiligen Herzen Jesu weihen. Viele sagen natürlich von Maria.
Denn in Wirklichkeit kann man ohne Maria nicht zu Jesus kommen. Also ist Maria die Wichtige.
Das ist einer der berühmten katholischen Aussprüche. Niemand kommt zum Vater außer durch Jesus. Aber niemand kommt zu Jesus außer durch Maria. Das ist eine solche Verdrehung der Tatsachen. Also ich möchte mich damit gar nicht näher beschäftigen. Von einer morgendlichen Gemeinschaft vor dem US-Kapitol bis zu einem Abend angefüllt mit Musik, die auf der Hauptbühne in der 12th Street ihren Platz hat, wird Redicate 250 die erneute Weihe 250 in Danksagung für Gottes Gegenwart in unserem nationalen Leben während der ganzen 250 Jahre amerikanischer Geschichte verwurzelt sein und dabei auch um seine Führung für die nächsten 250 Jahre bitten. Martin, wenn das in etwas Größerem gipfelt, wie die Wiedereinführung des Malzeichen des Tieres, dann bezweifle ich, dass wir weitere 250 Jahre vor uns haben.
Ja, ich auch. Ich denke, das wird mit Sicherheit ein Ausgangspunkt für etwas sein.
Unsere Nation wurde von Männern und Frauen gezeugt, die an die Macht Gottes glaubten, die an die Vorsehung Gottes glaubten und an das Gebet. Wir beten, dass wir die wahre Bedeutung unseres Glaubensbekenntnisses erfüllen werden, dass wir diese Wahrheiten für selbstverständlich halten. Doch schaut, was Gott getan hat. Wir preisen ihn und geben ihm die Ehre. Unser Vater und unser Gott, der gesagt hat, gesegnet ist die Nation, dessen Gott der Herr ist. Glauben an Gott ist die Tugend, die Amerika am allermeisten formte. Und es war der Glaube des Volkes, das die Grundlage war, die treibende Kraft hinter der Nation. Wir feiern, was Gott in dieser großartigen Nation getan hat, die Amerika genannt wird.
Also, das wird offensichtlich ein Ausgangspunkt sein. Jetzt werden die Leute wahrscheinlich schon wissen, was bei diesem Treffen passierte. Aber wahrscheinlich werden wir später darauf zurückblicken und es sehen.
Also, wo stehen wir im Strom der Zeit?
Wir befinden uns, wie du gesagt hast, in den Zehen.
Wir sind beim antitypischen Niederfallen vor dem goldenen Standbild, stimmt's?
Ja.
Und das goldene Standbild ist ein Symbol für Babylon. Und Offenbarung 17 sagt, dass auf der Stirn der Frau Babylon geschrieben steht. Also diese Kirche, die römisch-katholische Kirche, ist die Mutter der Huren. Eine schreckliche Aussage. Aber wenn man es analysiert, ist Hurerei Untreue gegen den Ehemann. Wenn man Jesus Christus ausschließt, wenn man sich mit Religionen zusammenschließt, die Jesus vereinen, dann ist das Hurerei. Sie ist die Mutter der Huren. Sie hat es gezeigt. Wir haben gesehen, was das Papsttum in seinem großen Saal macht. Dieser Schlangensaal mit einem ausgemergelten Jesus hinter sich. Und der Papst spricht dabei aus dem Maul der Schlange. Kann man noch babylonischer werden?
Und wir sahen, wie all diese Leute zusammenkamen mit Musik und all dem. Und sie standen auch dort.
Richtig. Also lass uns einfach sicherstellen, dass jeder weiß, dass das ein katholisch geführtes System ist. Schauen und hören wir doch, was dieser Mann zu sagen hatte.
Bei der Eucharistie. Es mag sein, dass es das erste Mal ist, dass sie das jemals gemacht haben. Wir machten es letztes Jahr in Mar-a-Lago bei der eucharistischen Segnung. Ja, wobei wir einen Bischof haben, einen Nachfolger der Apostel, der von sehr weit herkommt. Der Bischof wird hereinkommen und die heilige Eucharistie bei sich tragen. Und so lade ich sie ein, während er hereinschreitet, sich auf ihre Knie zu begeben, wenn es ihnen möglich ist, und vor Christus, unserem König, niederzuknien. Allerheiligste Trinität, wir legen die Vereinigten Staaten von Amerika in die Hände von Maria, der Unbefleckten, damit sie das Land dir präsentieren möge. Durch sie wollen wir dir für die großartigen Ressourcen dieses Landes danken und für die Freiheit, die dessen Erbe war und ist. Habe durch den Mittlerdienst Marias Erbarmen mit der katholischen Kirche in Amerika. Maria, unbefleckte Jungfrau, unsere Mutter, Patronin unseres Landes, wir preisen und ehren dich und übergeben uns selbst dir. Beschütze uns vor jeglichem Schaden. Bitte für uns, dass wir immer nach deinem Willen und dem Willen deines göttlichen Sohnes handeln, dass wir Gott wohlgefällig leben und sterben mögen. Amen. Wussten Sie, dass es nur eine beglaubigte Erscheinung in den Vereinigten Staaten gibt? 1859 kam Maria mit einer sehr bestimmten Botschaft nach Wisconsin außerhalb von Green Bay. Sie sagte, das sind die Worte Marias, lehrt die Kinder den Glauben, versammelt die Kinder in diesem wilden Land, was sich auf Amerika bezieht, und lehrt sie, was sie für die Erlösung wissen sollten. Lehrt sie, das Zeichen des Kreuzes zu machen, wie man mit den Sakramenten umgeht. Ich möchte genau das. Geht hin und fürchtet nichts. Ich werde euch helfen. Eine einfache Botschaft. Wo unser erster Präsident George Washington dieses Bild hatte, zusammen mit dem heiligen Johannes, dem Evangelisten. Ein Zufallsbesitz, er behielt ihn, er liebte ihn. Maria war von Anfang an bei uns.
Nun, Martin, zuerst einmal ist das Totenbeschwörung, dass man zu den Toten betet. Denn Maria weiß nichts. Sie schläft und wartet wie jeder andere auf die Auferstehung.
Ja.
Und zweitens, pusht er Maria und ihre Erscheinungen. Das ist Spiritismus. Und dann bittet er um eine Anerkennung der Sakramente. Das ist Heidentum. Denn es gibt nichts, was man tun kann, um Gottes Gunst zu verdienen. Das Opfer am Kreuz war völlig ausreichend und gänzlich genügend, um Gottes Gunst zu verdienen. Also hat der Protestantismus im Allgemeinen die Sakramente verworfen. Die Lutheraner behalten noch zwei. Aber die meisten protestantischen Denominationen, wie die Methodisten und die Adventisten, anerkennen keine Sakramente.
Genau.
Nein, das sind Ordnungen, die uns an etwas anderes erinnern. Also Martin, wir befinden uns genau da, wo die Welt zurück zu Babylon geht und dabei das goldene Standbild errichtet. Und die Frage stellt sich, werden wir uns jetzt erneut Gott weihen oder werden wir mit dem Strom mitschwimmen?
Leider scheint die erneute Weihe ein erneutes Weihen Babylons zu sein.
Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Hat sich das bewahrheitet?
Ja, man kann es überall sehen.
Überall. Also da hat man das Tier, den Katholizismus, der sich nach 1798 selbst auferstehen ließ.
1798. Ja, 250 Jahre.
Ja, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Man betet damit also Satan. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Nun, für mehr als 500 Jahre hat er gegen den Protestantismus Krieg geführt und ihn dem Anschein nach besiegt.
Ja, anscheinend.
Aber es scheint nur so zu sein, dass er ihn besiegt hat. Denn bevor er nicht die letzte Stimme des Widerstands ausradiert hat, hat er nicht die Kontrolle.
Das wird er nicht, denn Christus wird siegen.
Also er wird versuchen, sich dieser letzten Stimme zu entledigen. Vers 15 lautet, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen. Macht er das?
Ja.
Sodass das Bild des Tieres sogar redete. Haben wir nicht viel von diesem Reden gehört?
Ständig.
Und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Weg mit dieser abweichenden Stimme.
Genau darauf warten wir.
Interessant. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Martin, man muss diese Siege erringen, um Überwinder zu werden. Man muss sich selbst vom Gedankengebäude Roms trennen. Man muss sich vom Gedankengut des Bildes des Tieres trennen, was ein mit dem Staat vereinter Protestantismus ist. Und wir müssen uns vom Mahlzeichen des Tieres distanzieren. Und die katholische Kirche sagt, dass der Sonntag das Mahlzeichen ihrer kirchlichen Autorität ist. Und die Zahl ihres Namens, die 666 lautet, die in der Statue eingebettet ist. Dann können wir auf dem See aus Glas stehen. Wobei nicht wir alle Arten von Musik haben werden, sondern die Harfen Gottes. Befinden wir uns im Strom der Zeit?
Von alledem gibt es nur noch einen kleinen Teil, der sich noch erfüllen muss.
Das ist die einzige Sache, die Umsetzung des Mahlzeichen des Tieres und die Verfolgung von Gottes Volk. Und dann das Eingreifen Gottes.
Amen.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Welt eilt schnell auf den Höhepunkt des Endes zu. Und das Wort steht im Gegensatz zu all diesem Pomp und Glamour. Hilf uns, ein Volk des Wortes zu sein. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.